In der Schriftlesung ging es um die Hochzeit zu Kana. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Weinberg. Weinstöcke, Weinreben, irgendwo im Süden von Deutschland, in einem schönen Remstal. Und in der Predigt soll es heute nicht um viel Wein, sondern um den Rebstock gehen. Und Marina, ich meine, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Ich habe es dir gesagt heute Morgen und wahrscheinlich die meisten denken sich, was ist mit Josua los? Ja, wir hatten Ferien, ja, wir waren auch im Winterurlaub, aber nein, ich habe mich dort nicht verletzt, sondern einfach zu Hause bei der Hausarbeit. Ich bin in die Hocke gegangen, plötzlich hat es Knacks gemacht und ich habe mir irgendwas im Knie verdreht, wehgetan. Aber ich habe gedacht, ich gehe mal sicherheitshalber nicht zum Arzt, sondern bleib heute Morgen hier, damit ich predigen kann, mache ich Montag. Ja? Weil der hätte bestimmt gesagt, oh, das ist nicht gut und nicht gesund. Und ich habe gedacht, ich bin vorbereitet, ich möchte gerne heute Morgen predigen. Und zwar am Anfang des Jahres, klar, die Jahreslosung, die hängt schon da, siehe, ich mache alles neu. Es wurde schon darüber gepredigt, es wurden schon viele Predigten darüber gehalten und trotzdem etwas Neues beginnt. Und gerade speziell jetzt auch in dieser Gemeindephase, in der wir sind, in dem Momentum und auch in der Gemeinde stellt man sich immer wieder Fragen oder auch neue Fragen, die man sich früher gar nicht so gestellt hat. Und zwar Fragen, die man vielleicht lange so zur Seite geschoben hat, die man verdrängt hat, weil sie etwas unbequem sind, weil sie einen vielleicht auch traurig machen. Oder weil man vielleicht auch gar nicht weiß, ja, ich habe solche Fragen, aber wo soll ich denn hin mit meinen Fragen? Zum Beispiel die Frage, wie lange kann das so noch weitergehen? Das ist eine einfache Frage. Oder was kommt nach uns, wenn wir hier nicht mehr sind? Oder die Frage, und die kommt immer wieder, reichen unsere Finanzen überhaupt noch für das, was wir noch vorhaben, das, was wir uns wünschen? Das, was wir sehen. Und eine Frage, die manchmal etwas wehtut, ist, lohnt sich das alles überhaupt noch, was wir machen? Bringt es was? Was ist das, was wir tun? Für welche Generation, für welche Familie, für welche Kinder, für welche Menschen, die kommen sollen, lohnt sich das noch? Merkt ihr, das sind manchmal Fragen, die unangenehm sind, die man eher wegschieben möchte. Fragen, die eigentlich keine guten, positiven, tollen, erquicklichen, erbaulichen Fragen sind, sondern es sind so mühevolle Fragen. Wisst ihr, als Gemeinde seid ihr schon einige Jahre ohne einen festen Pastor, der sich hier komplett einbringen kann. Viele unterschiedliche Gastprediger, jeder mit seiner Persönlichkeit, seiner Theologie, seiner Spiritualität, seinen Gedanken, seinen Ideen. Es sind immer weniger Menschen da, weniger Kraft, mehr Müdigkeit und vieles ist so gefühlt ungeklärt. Keine klaren Strukturen, keine gemeinsame Ausrichtung, keine geteilten Vorstellungen davon, wohin der Weg eigentlich gehen soll. Und jetzt? Jetzt ein neues Jahr. Eine neu gewählte Gemeindeleitung. Herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen an die Menschen, die die Verantwortung übernehmen und angenommen haben. Ein neuer Gemeindeleiter. Ja, richtig gut und wichtig. Neue Mitarbeiter, neue Gedanken, neue Ideen, neue Ansätze und vielleicht ganz leise auch die Sehnsucht, die man kaum zu formulieren wagt. Kann es nochmal einen Aufbruch geben? Kann es einen Neuanfang geben, eine Erweckung, eine Erneuerung? So wie damals bei der Gemeinde in Jerusalem. So wie Gott sie durch die Jahrhunderte immer wieder geschenkt hat. Nicht gemacht, geplant, sondern geschenkt. Gott hat Erneuerung, Erweckung und Menschen geschenkt. Aber kaum ist dieser Gedanke da, dann meldet sich oft schon unser Verstand und die Vernunft, der Rationalismus. Mensch, ist das nicht zu viel des Guten? Ist das nicht zu groß gedacht? Und dann wird die Hoffnung wieder kleiner, bescheidener, fast entschuldigend und dann denkt man so, ach, wenn doch nur 20 oder 30 Menschen dazukommen würden in die Gemeinde, das wäre doch schon klasse, das wäre schon super, 20 oder 30 Menschen. Aber Menschen, die nicht nur einfach kommen zu Besuch, sondern Menschen, die auch hier bleiben. Ja, nicht nur Besucher, sondern Menschen, die sagen, hier will ich sein. Menschen, die nicht nur gucken, sondern Menschen, die sich einbringen, die sagen, hier möchte ich Teil werden. Menschen, die sich einbringen mit ihrer Zeit, mit ihrer Kraft, mit der Mitarbeit, mit Verantwortung, mit ihren Finanzen. Wäre das nicht schon völlig ausreichend? Und wisst ihr, diese Fragen und diese Gedanken, die manchmal so aufkommen, die so hochkommen, die sind kein Zeichen von einem Unglauben oder dass man nicht genügend Vertrauen hat, sondern das ist ein Zeichen von Ehrlichkeit. Wenn man ehrlich mit sich selbst ist, mit der Gemeinde, mit den Menschen um einen herum, das ist ein Zeichen von Verantwortung für die Gemeinde. Es ist ein Zeichen von Liebe zur Gemeinde. Ja, man hat diese Gedanken und diese Fragen. Aber wisst ihr was? Heute Morgen möchte ich und möchte Jesus dir eine tiefere Frage stellen als diese Fragen. Und zwar nicht zuerst, wie viele werden wir sein in einem Jahr, in 5, in 10? Nicht, wie lange schaffen wir das alles noch mit dem, was wir haben, sondern wisst ihr, welche Frage Jesus euch heute Morgen an diesem neuen Jahr stellen möchte, ist, was steht im Zentrum? Was steht im Zentrum? Das ist die Frage, die Jesus dir heute Morgen stellen möchte. Sind es die Sorgen, die Ängste und die Bedenken von dem, was kommt? Und die kennt ihr, die kennst du. Oder ist es Jesus Christus? Simple Frage. Was steht im Zentrum deiner Gedanken? Was steht im Zentrum deines Lebens? Das, was du nicht hast oder das, was du hast? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und deshalb habe ich über die Serie und über die nächsten Predigten, die ich hier halten werde, Aufbruch drüber geschrieben. Nicht unsere Angst, sondern Jesus Christus soll das Zentrum sein. Nicht die Sorgen, sondern Jesus Christus soll das Zentrum sein. Nicht das, was wir nicht können, soll das Zentrum sein, sondern Jesus Christus soll das Zentrum sein. Und das Zentrum, der Kern, der bestimmt alles andere. Wie bei einem Fahrrad, wie bei einem Reifen, die Narbe. Ja? Das Zentrum ist Jesus und dann läuft das Rad rund. Wenn das Zentrum sich verschiebt und man sich plötzlich Gedanken macht über alles andere, dann kriegt der Reifen, das Rad eine Unwucht. Und mein erster Gedanke, mein erster Punkt, Jesus beginnt nicht mit Forderungen, sondern Jesus beginnt mit Zuspruch. Und das ist der Predigttext aus Johannes 15, ein sehr bekannter Bibeltext 1-4. Da geht es nämlich auch um den Weinstock, um die Reben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu seinen Nachfolgern und damit auch zu dir und zu mir, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Dieser Satz, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, ist keine Aufforderung. Dieser Satz ist eine Selbstoffenbarung. Im Griechischen steht hier die bekannte Ego-Emi-Formel, die gleiche Sprache, mit der Gott im Alten Testament sich offenbart, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Genau das sagt Jesus hier, ich bin. Und Jesus sagt nicht, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst euch erneuern, ihr müsst erfolgreicher werden, ihr müsst attraktiver werden, ihr müsst schneller werden. Nein, Jesus sagt einfach, Ego-Emi. Ich bin, der ich bin. Im Neuen Testament wie im Alten Testament. Genau das ist Gott. Und dann kommt etwas Entscheidendes. Jesus sagt nämlich nicht, dass die Gemeinde dieser Weinstock ist, sondern Jesus sagt, ich, ego emi, ich bin dieser Weinstock. Und dann ordnet er ganz klar zu, und ihr seid die Reben. Und das ist so wichtig. Wir haben das vielleicht schon so oft gehört. Als fromme Christen, als Gemeinde, tolles Bild, Wein schmeckt lecker. Aber okay, wer bin ich? Ich bin die Rebe. ich bin die Frucht und Christus ist der Weinstock. Und das ist theologisch enorm wichtig. Die Gemeinde, also wir, das, was du hier siehst, die verschiedenen Kirchen, die verschiedenen Denominationen, sie sind eben nicht die Quelle. Sie sind nicht der Ursprung des Lebens und sie sind auch nicht die Erhalter. Wir als Nachfolger, als Jünger, wir sind angeschlossen an den Weinstock Jesus Christus. Wir sind abhängig von diesem Weinstock Jesus Christus. Wir sind Empfangende von diesem Weinstock Jesus Christus. Und wenn du es nicht nur gehört hast und zum 20. Mal gehört hast, sondern wenn du es verstanden hast in deinem Herzen, weißt du, was dann passiert? Dann entlastet es dich, weil du nicht aus dir selber heraus etwas schaffen und tun musst, sondern woher empfängst du deine Kraft? Vom Weinstock, von Jesus, aber auch nur, wenn du an ihm dranbleibst. Ja, eine Traube, die wächst nicht irgendwo im freien Feld, sondern die wächst, weil sie an dem Weinstock, an Jesus, an ihm dran ist. Und gerade bei Gemeinden, die vielleicht etwas müde geworden sind oder die sich schwach erleben, wo die Kraft vielleicht schwindet, brauchen wir diese Wahrheit, diese Zusagen. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, hat diesen oft zitierten und bekannten Satz gesagt: Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Wir sollen uns nicht um uns selber drehen und gucken, was finde ich am besten, was gefällt mir am besten, was brauche ich, was fühlt sich für mich gut an und jetzt kommt's. Aber sie kann nur für andere da sein, wenn sie bei Christus bleibt. Das ist genau Johannes 15. Es ist toll, wenn wir Kirche sind, Gemeinde, wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir Lieder singen. Aber wenn wir es nur tun für uns und für mich und wenn es sich gut für mich anfühlt, dann verliere ich eigentlich den Auftrag, dass Kirche dafür da ist, dass die Menschen, die verloren sind, die Menschen, die Jesus nicht kennen, für die ist eigentlich Gemeinde und Kirche und Glaube. Nicht damit es mir unbedingt so gut geht. Und ja, ich weiß, ich hätte auch gerne, dass mir es gut geht, aber nicht in erster Linie. Und eine Kirche kann nur für andere da sein, wenn sie an Jesus Christus bleibt. Und das ist mein erster Punkt, bleiben. Erst bleiben an Jesus Christus. Und das ist Gottes Zuspruch. Bleibt bei mir, bleibt an mir dran. Und dann kommt das Wirken. Nicht andersrum. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann kommt irgendwas, sondern genau andersrum. Bleibt bei mir. Ein zweiter Gedanke. Angst entsteht, wenn Reben glauben, sie müssen sich selbst erhalten. Angst entsteht, wenn Trauben oder diese Frucht denkt, oh, jetzt liegt's an mir. Und Angst kommt nicht einfach so plötzlich, sondern Angst, sie wächst auch langsam, sie wird immer größer und größer und größer. Und wenn diese Rebe plötzlich anfängt zu denken, also wenn wir jetzt nichts tun, dann stirbt alles. Wenn wir uns jetzt nicht verändern, dann ist alles vorbei. Dann können wir direkt den Laden dicht machen. Wenn wir jetzt gerade nicht genug haben, dann wird es niemals ausreichen. Wir werden nie genügend haben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert nämlich etwas, dann wird alles zur Existenzfrage. Die Finanzen, das Gebäude, die Mitgliederzahlen, die Altersstruktur, Nachfolge in der Leitung, ehrenamtliche Mitarbeiter, Belastung der wenigen Aktiven, Gottesdienstbesuch, Auswirkung der Gemeinde, Vergleich mit früheren Zeiten, Vergleich mit anderen Gemeinden, Angst vor der Bedeutungslosigkeit, Sorge, nicht mehr gebraucht zu werden und so weiter und so fort. Das passiert dann, wenn die Rebe denkt, wenn die Traube denkt, oh, jetzt liegt es an mir. Versteht ihr? Und das ist nur ein Teil der Gedanken, die ich gerade genannt habe. Dann ist nämlich plötzlich die Existenz gefährdet. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Glasklar. Genau das, was in Johannes 15 steht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt nicht, ohne mich könnt ihr weniger machen. Oder Jesus sagt auch nicht, ohne mich macht ihr es halt einfach schlechter. Sondern Jesus sagt ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind nicht meine Worte, sondern die Worte von Jesus. Und wenn ihr Nachfolger von Jesus sagt, dann wünsche ich mir, dass diese Worte von Jesus in dein Herz fallen. Und nicht nur, dass sie in dein Herz fallen, sondern dass du sie für dich annehmen kannst. Krass, meinst du das ernst, Jesus? Und diese Worte von Jesus, die sind auch keine Drohung. Ohne mich kannst du nichts machen. Nein, sondern das ist Wahrheit. Und es soll dich trösten, dass es nicht darauf ankommt, wie toll du bist, wie sportlich du bist, wie fit du bist, wie erfolgreich du bist und so weiter. Jesus möchte dich mit diesen Worten trösten. Ohne mich kannst du nichts tun. Frucht entsteht nicht durch Ängste, durch Sorgen, durch Nöte, durch Defizite. Wisst ihr, wodurch Frucht entsteht? Frucht entsteht durch die Verbindung von der Rebe zum Weinstock. Dann kann Frucht entstehen. Und vielleicht denkst du, ja, das habe ich ja schon immer gehört. Und jetzt kannst du dich selbst fragen, wo ist das Problem? Bist du dran an Jesus? Bist du verbunden mit Jesus? Verbringst du Zeit mit Jesus? Wie oft? Einmal am Tag? Einmal in der Woche? Einmal im Monat? Einmal im Jahr? So eine Rebe, dass sie wächst, so eine Traube, die muss permanent an diesem Weinstock sein. Die überlegt sich nicht, okay, einmal die Woche gucke ich mal vorbei beim Weinstock, ob es ihm noch gut geht. Einmal die Woche gucke ich noch mal rein, ach schön, dass du noch da bist. Nein, diese Rebe, diese Traube, die ist permanent am Weinstock dran und wird versorgt mit Nahrung, mit dem, was sie braucht. Und dann wächst sie. Genau das Gleiche ist die Verbindung zwischen dir und Jesus. Jesus lässt dich nicht fallen, wenn du mal so eine Phase hast, so eine Zeit hast, wo du sagst, boah, mir fällt es gerade schwer. Ich kann gerade irgendwie nicht so. Ja, Jesus lässt dich nicht fallen. Aber aus dieser Verbindung zu Jesus wächst dein Glaube. Und leider gibt es Gemeinden, die aus Angst alles verändern. Formen, Sprache, Programme, aber sie stellen sich nicht mehr diese entscheidende Frage, bleiben wir bei Christus oder laufen wir einfach schneller, machen wir mehr Programme, versteht ihr, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Bleiben wir bei Christus oder werden wir programmatisch, also wir versuchen einfach über das Äußere und über Programme, über Strukturen Menschen zu gewinnen. Dient das, was wir tun, dem Evangelium, der guten Nachricht von Jesus, oder unserem Sicherheitsbedürfnis als Christen, als Gemeinde, als Verantwortliche in der Gemeinde? Wem dient es? Und das ist ganz wichtig. Innere Ängste, Sorgen, Nöte und Bedürfnisse, die treiben dich manchmal an. Das stimmt. Kenne ich aus meinem eigenen Leben. Wenn du Sorgen und Ängste hast, dann drückt's. Aber wisst ihr was? Sorgen, Ängste und Nöte, die tragen nicht. Ja, sie treiben dich an. Aber sie tragen nicht. Ein dritter Gedanke. Jesus baut seine Gemeinde. Nicht der Pastor, nicht die Gemeindeleitung und auch nicht der Gemeindeleiter. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus sagt zu Petrus in Matthäus 16, Vers 8, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Matthäus 16, 18. Also Jesus sagt nicht, ihr müsst, der neue Gemeindeleiter soll, die neue Gemeindeleitung muss die Gemeinde retten. Oder das Lobpreisteam, das kommt, das wird jetzt so genial sein, dass die Engel hier unten mit uns singen werden. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das ist wieder genauso eine absolut entlastende Aussage. Und auch ein bekannter Theologe, Karl Barth, der schrieb dazu, die Kirche existiert nicht aus sich selbst, sondern aus dem fortwährenden Ruf Jesu Christi. Was bedeutet das? Das bedeutet, eine Leitung und eine Gemeindeleitung ist wichtig, aber sie ist nicht allmächtig. Ja? Genauso wie ein Pastor in der Regel hilfreich sein sollte, nützlich. Aber ein Pastor ist kein Retter, kein Messias und kein Erlöser. Und genauso sind auch Strukturen nötig, aber nicht das Fundament. Das Fundament ist Jesus Christus. Alles wichtig, richtig, aber Jesus ist das Fundament. Und wisst ihr, wenn Jesus so auf uns schaut, auf uns Christen, auf uns als Gemeinde. Ich glaube nicht, dass Jesus nervös da irgendwo im Himmel rumrennt und denkt sich, ach du liebe Zeit, was machen die da unten und wie kriege ich das jetzt wieder in Ordnung? Und ich glaube auch, Jesus ist nicht überfordert. Ist wieder da, wo er gerade ist, im Himmel und denkt sich, ach du liebe Zeit, so viele Gemeinden, die gerade irgendwie Schwierigkeiten, Herausforderungen, Umbrüche, Veränderungen haben, das wird mir einfach alles zu viel. Und dann spricht er mit seinem Vater, können wir da nicht ein paar weniger machen, können wir strukturieren, können wir aus diesen ganzen Gemeinden halbieren. Es ist nicht so richtig, ihr merkt es total. Jesus ist nicht überfordert mit uns als Gemeinde. Jesus hat keinen Stress. Und eine Sache, die ich auch so spannend finde, Jesus ist erst recht nicht überrascht von unserer Situation. So nach dem Motto, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wie konnte das denn passieren? Hey, Jesus ist Gott. Er kennt uns, er kennt dich, er kennt seine Gemeinde. Und er denkt nicht, also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das kommt jetzt völlig überraschend. Was mache ich? Nein, wisst ihr, was Jesus sieht, was Jesus weiß und was Jesus tut? Jesus baut seine Gemeinde. Oft leiser, oft langsamer und oft tiefer, als wir es wollen. Jesus ist in Kontrolle und Jesus baut seine Gemeinde, weil er es kann und weil er es tut. Ganz wichtig. Auch wenn sich das für mich manchmal etwas komisch anfühlt, weil ich etwas machen möchte, weil ich das Bedürfnis habe. Jesus baut seine Gemeinde. Ein vierter und letzter Gedanke, und das ist mit der wichtigste, bleiben. Bleiben ist der erste Schritt jeder Erneuerung. Bleiben, nicht rennen. Bleiben. Jesus sagt in Johannes 15,4, bleibt fest mit mir verbunden. Bleiben heißt nicht rennen. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und ich wünsche mir so, dass wenn ihr heute Nachmittag nach Hause fahrt, lauft, geht, dass ihr diesen Gedanken mitnehmen könnt. Bleiben ist der erste Schritt jeder Erneuerung. Persönlich, im eigenen geistlichen Leben, in der Leitung, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Es ist offensichtlich. Jesus sagt nicht in diesem Bibeltext, rennt, rettet, repariert, macht, tut, bleibt. Und wenn du dieses eine Wort mit nach Hause nehmen kannst heute, Johannes 15, das Bild vom Weinstock, vom Weinberg. Und Jesus sagt einfach, ich sehe dich. Ich sehe deine Mühsal, ich sehe dein Arbeiten, ich sehe dein Hetzen, ich sehe dein Suchen. Und dann kommt dieses eine Wort, bleib. Und ich wünsche mir, dass das Ruhe und Frieden ausstrahlt, auch wenn du denkst so, aber Jesus, du siehst doch die ganze Arbeit, du siehst doch all das, was gemacht werden muss. Und dann sagt er, bleib. Bleib an mir. Bleib bei mir. Bleib mit mir. Das Wort bleiben, das heißt so viel wie ausharren, verweilen, sich gedulden. Puh, das ist herausfordernd. Und das heißt auch so viel wie sich nicht lösen. Und zu sagen, ach, Gemeinde ist schön und gut, Aktivitäten sind schön und gut, aber ich bin woanders. Bleiben und Erneuerung beginnt nicht mit Aktionismus, sondern mit Verwurzelung. Und Psalm 127,1 bringt es klar auf den Punkt. Dort lesen wir, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Vielleicht schon mal gelesen diesen Vers, schon mal gehört? Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Das ist nichts anderes wie, bleibt bei mir. Ich wünsche mir das so sehr für dich, für diesen Tag heute, für die Woche und für die Perspektive auf dieses Jahr. Siehe, ich mache alles neu. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, bleibt erstmal bei mir, bevor er anfängt, alles neu zu machen. Bleibt erstmal an mir, bevor du anfängst zu rennen. und zu gucken und zu suchen. Bleib. Und wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Psalm 127, lest euch den gern mal durch. Du kannst viel arbeiten, du kannst viel gestalten, du kannst viel machen. Weißt du was, du kannst doch geistlich leer dabei bleiben. Und da sind ganz viele Weisheiten und Wahrheiten, die man wirklich erstmal verstehen muss und verinnerlichen. Nicht die Menge der Arbeit macht es geistlicher, sondern das Bleiben an Jesus Christus. Sein Herzschlag, verstehen, was er möchte für dich konkret, was er möchte für die Leitung, was er möchte für uns als Gemeinde. Das ist manchmal ganz schön herausfordernd, bleiben. Ruhig werden, innehalten. Und zum Ende dieser Predigt lautet die entscheidende Frage nicht, was kommt 2026 auf uns zu als Gemeinde? Werden wir kleiner oder was kommt auf uns zu? Sondern die entscheidende Frage für mich und auch für uns als Gemeinde ist, bleiben wir bei Jesus Christus, auch wenn wir kleiner werden, wenn wir nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten haben, wenn nicht alles so schnell geht, wie ich mir das wünsche, bleiben wir bei Jesus? Bleiben wir am Weinstock dran? Denn wisst ihr, eine kleine Gemeinde, eine kleine Schar von Menschen, die glauben, die Jesus nachfolgen, solch eine kleine Gemeinde, die kann geistlich ganz klar sein. Solch eine Gemeinde, die kann liebevoll sein. Solch eine Gemeinde, die kann glaubwürdig sein, die kann gehorsam sein, die kann gesund sein, die kann gesegnet sein. Und wisst ihr was? Eine große Gemeinde mit vielen Menschen, die kann dagegen ganz schön leer sein. Es geht nicht darum, wie viele Menschen kommen, sondern ob wir bleiben, ob wir dran sind an Jesus, am Weinstock. Aufbruch. Aufbruch beginnt nicht mit Mut, sondern Aufbruch beginnt mit Vertrauen in erster Linie. Und nicht unsere Angst soll im Zentrum stehen, sondern Jesus soll im Zentrum stehen. Und dort, wo wir bei Jesus bleiben, dort, wo wir bei Jesus bleiben, dort wächst Frucht. 100%. Da gibt es gar keine Frage, ob. Aber diese Frucht wächst zu seiner Zeit. Dann, wenn es soweit ist. Dann, wenn du, wenn Gemeinde, wenn Strukturen dafür bereit sind. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen persönlich, aber auch als Gemeinde. Gottes Frucht zu seiner Zeit. Amen.